Ja, ich freue mich wieder bei euch zu sein, mit euch zusammen über Gottes Wort nachzudenken. Letzte Woche hat Tobi mir seine Stimme wieder geliehen. Vielen Dank dir. Und ich möchte die Predigt heute einleiten mit einer Geschichte eines Märtyrers namens Polycarp. Polycarp war aller Wahrscheinlichkeit ein Jünger, ein direkter Jünger des Apostels Johannes, und er wurde um 155 nach Christus lebendig verbrannt. Und wie es zu seiner Hinrichtung gekommen ist, möchte ich uns einmal vorlesen aus einem Band der Kirchengeschichte. Nachdem der junge Christ Germanicus in der Zirkusarena von Smyrna mit den wilden Tieren gekämpft hat, erklärt der Zirkusleiter die Spiele für geschlossen. Doch der aufgebrachte Pöbel schreit, man suche den Bischof Polycarp, auch ihn wollen wir sehen. Freunde haben inzwischen den 90-jährigen Bischof auf einem Landgut versteckt. Polycarp hat sich ganz dem Gebet für die Gemeinde hingegeben. Schon 3 Tage vor seiner Gefangennahme hatte er eine Vision. Er sah, wie sein eigenes Kopfkissen in Flammen aufging. Zu seinen Freunden sagte er, ich muss lebendig verbrannt werden. Als ihn die Häscher entdecken, erschrickt Polycarp nicht. Im Gegenteil, sein Gesicht erstrahlt. Er bittet die Verfolger um 1 Stunde Aufschub zum Gebet und serviert seinen Feinden ein kleines Mahl. Die Stunde wird ihm gewährt. Dann schleppen ihn die Verfolger vor den Statthalter. Das Schaulustgefolg wartet bereits auf vollbesetzten Plätzen. Der Prozess beginnt. Der Statthalter fordert den Bischof auf, schwöre und ich werde dich freilassen, lästere deinen Christus. Polycarp antwortet, schon 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir kein Leid getan. Wie kann ich meinen König, der mich erlöst hat, lästern? Der Statthalter, schwöre beim Glück des Kaisers. Polycarp, vernimm mein offenes Bekenntnis, ich bin Christ. Statthalter, ich habe wilde Tiere, ihnen werde ich dich vorwerfen, wenn du nicht nachgibst. Polycarp, lass sie kommen. Statthalter, wenn du dir aus den wilden Tieren nichts machst und hartnäckig bleibst, lasse ich dich vom Feuer verzehren. Polycarp, du drohst mit Feuer, das nur eine Zeit lang brennt und bald wieder erlischt. Du kennst nicht das Feuer des kommenden Gerichts und der ewigen Strafe, das den Gottlosen bestimmt ist. Doch warum zögerst du? Hole herbei, was du willst. Nun schreit das ganze Volk, Heiden und Juden von Smyrna auf, Polycarp müsse vor die Löwen. Weil die Tierhetzen aber schon vorbei sind, wird der Greis zur Feuerstrafe verurteilt. Diese Hinrichtung geschah ungefähr 90 Jahre, nachdem Paulus den Römerbrief geschrieben hat. Aber direkt zur Zeit der Abfassung des Römerbriefes ging es den Christen in Rom nicht besser unter Kaiser Nero, wo viele Christen auf ähnliche Weise ihr Leben lassen mussten. Und wenn wir solche Geschichten lesen oder hören, dann fragt sich manch einer, werde ich auch so stark sein wie dieser Polycarp zum Beispiel, wenn man mich auf den Scheiterhaufen stellt für meinen Glauben? Woher hatten diese Kirchenväter diese Kraft, diese Überwinderkraft, ihren Mördern Gutes zu tun, selbst im Angesicht des Todes? Und dieser Frage wollen wir heute einmal nachgehen, wenn wir über unseren Predigttext nachdenken aus Römer 12. Wir lesen zusammen einmal die Verse 14 bis 21. Römer 12, 14 bis 21. Da schreibt Paulus an die Römer, segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Letzten Sonntag haben wir zusammen über Vers 9 bis 13 nachgedacht. Paulus, er hat uns in diesen Versen gezeigt, wie wir sein sollen. Er hat mit diesen Versen quasi unser Wesen angesprochen und uns gezeigt, wie unser inneres Wesen gestaltet sein muss. Wir haben gesehen, dass wir durch diese Verwandlung unseres Inneres, durch die Verwandlung unseres Wesens zu Überwindern werden. Dann haben wir uns aus dem näheren Kontext dieses Kapitels angeschaut, wodurch diese Verwandlung des Wesens geschieht. Und damals in unserer Betrachtung von Vers 2 haben wir gesehen, dass die Erneuerung unseres Wesens oder die Verwandlung unseres Wesens durch die Erneuerung unseres Denkens geschieht. Ja, wir müssen umdenken, wir müssen alte Überzeugungen ablegen, wir müssen neue Überzeugungen annehmen, wir müssen unser altes Denken, das dahingegeben war, das müssen wir verändern lassen und ablegen. Und diese Erneuerung unseres Denkens, sie geschieht vor allem durch Gottes Wort in der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, an dem Gottes Wort auf den Leuchter gestellt wird und wo wir einander durch Gottes Wort korrigieren mit den Gnadengaben, die der Herr uns gegeben hat. Die Verwandlung unseres Wesens geschieht somit vor allem durch die Gemeinde. Die Gemeinde ist sozusagen der Coach unseres Wesens, der uns zu geistlichen Überwindern macht. Und wir haben damit hoffentlich geklärt, was ein verwandeltes Wesen ist und wie unser Wesen verwandelt wird. Und heute wollen wir uns weiter mit den Versen ab Vers 14 beschäftigen, wo wir sehen werden, was für eine Kraft in diesem verwandelten Wesen steckt. In den Versen 9 bis 13 haben wir gesehen, wie Paulus auf unsere innere Einstellung abzielt. Und jetzt ab Vers 14 sind es eher ganz direkte Aufforderungen. Und es gibt auch in diesen Versen zum Teil Aussagen, die sagen, wie wir sein sollen. Ja, zum Beispiel Vers 16, Vers 17, da haben wir immer wieder dieses Seid, zum Beispiel gleichgesinnt. Im Vordergrund stehen hier aber konkrete Aufforderungen. Paulus wird uns jetzt mit diesen Aussagen zeigen, wie wir auf das Böse reagieren sollen. Und diese Reaktionen, zu denen Paulus uns hier auffordert, sind äußerst unnatürlich für uns Menschen. Normale Menschen reagieren nicht so, wie Paulus es hier von den Christen in Rom erwartet. Normalerweise reagieren wir auf Böses mit Bösem, indem wir Böses mit Bösem vergelten. Menschen, die auf das Böse mit Gutem reagieren, das sind keine normalen Menschen. Das sind verwandelte Menschen. Das sind Menschen mit einem verwandelten Wesen. Und damit zeigt sich in diesen Versen die Kraft eines verwandelten Wesens, welches das Böse überwinden kann. Paulus wird im Vers 21 zu dieser Aufforderung kommen, wo er sagt, überwinde das Böse mit dem Guten. Und was dieses Gute ist, durch das wir das Böse überwinden, das zeigt Paulus uns jetzt in den einzelnen Versen hier ab Vers 14. Ich habe uns mal eine Gliederung erstellt, die diese sieben Verse quasi enthalten oder die Aufforderung dieser sieben Verse, ihr könnt das einmal einblenden. Aus jedem Vers hier von Vers 14 bis 20 haben wir im Prinzip eine Aufforderung, durch welche wir mit dem Bösen, mit dem Guten das Böse überwinden. Wir überwinden durch Segnungen, indem wir unseren Feind segnen. Wir überwinden durch Mitgefühl, wir überwinden durch Demut, wir überwinden durch eine ehrbare Reaktion, wir überwinden durch Friedfertigkeit, wir überwinden durch das Vertrauen auf Gottes Gericht, wir überwinden durch göttliche Barmherzigkeit. Wir wollen jetzt diese einzelnen Verse durchgehen und uns von Paulus zeigen lassen, was dieses Gute ist im Detail, durch welches wir das Böse überwinden. Paulus schreibt jetzt ab Vers 14, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Was sind Menschen, die uns verfolgen? Das sind nicht Lehrer, die uns eine Strafarbeit geben. Das ist auch nicht der Nachbar, der in der Mittagspause seinen Rasen mäht und uns beim Mittagsschlaf stört. Das ist kein Verfolger. Wir reagieren manchmal so, als wenn das unser Verfolger ist. Wir leben als Christen in einer Zeit des Friedens und wir genießen sehr viele Freiheiten. Und wir haben vergessen, dass ein Entzug von Privilegien oder ein Entzug von Luxus noch keine Verfolgung ist. Wir fluchen Menschen, die uns auf der Straße die Vorfahrt nehmen, aber den Christen in Rom wurde nicht die Vorfahrt genommen. Denen wurde das Leben genommen. Und Paulus sagt, zu denen flucht nicht. Wir haben in Römer 8 so einen kleinen Einblick bekommen, wo Paulus uns ab Vers 35 geschrieben hat, wie die Situation damals aussah unter den Christen. Römer 8 ab Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Christen litten Verfolgung im Kontext von Hungersnot, das heißt nichts zu essen zu haben, Blöße, nichts zum Anziehen zu haben, Schwert, damit wurde man getötet, so wie Schlachtschafe geachtet, das heißt Christen wurden buchstäblich abgeschlachtet unter Kaiser Nero, das ist Verfolgung. Und diesen Römern schreibt Paulus jetzt, segnet die euch verfolgen. Der Verfolger der Römer, das war damals das staatliche Regime in Rom. Diese Verfolger, welche vielleicht ihre Verwandten oder Glaubensgeschwister ermordet haben, die sollten sie segnen, nicht fluchen. Paulus wiederholt das bewusst noch einmal. Segnet und flucht nicht. Wenn man in der Kirchengeschichte liest, wie die Christen da den Tieren vorgeworfen wurden, wie die Christen angezündet wurden, und man dann hier diese Aufforderung von Paulus an die Römer liest, dann fragt man sich, Paulus, wie traust du dir das eigentlich, sowas von den Römern zu erwarten? Wie traust du dich, denen sowas zu schreiben? Und dabei müssen wir bedenken, dass Paulus selbst für die Römer in dieser Hinsicht ein unheimlich großes Vorbild gewesen ist. Zu dem Zeitpunkt, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat, hatte er selbst schon eine Steinigung hinter sich. Die Juden steinigten Paulus damals. Alle dachten, er sei tot, aber er steht auf und er geht weiter, um das Evangelium weiter zu verkündigen. Und wenn wir uns dann das einmal vor Augen halten und dann einmal uns kurz zurückerinnern an Römer Kapitel 9, wo Paulus das Kapitel beginnt mit folgenden Worten. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst habe gewünscht, verflucht zu sein, von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und so weiter. Was schreibt er hier? Über wen schreibt er hier? Paulus wünscht sich, verflucht zu sein und von Christus getrennt zu sein, anstelle seiner ungläubigen Brüder, die ihn gesteinigt haben, die ihn verfolgt haben. Wir sehen also im Verlauf dieses Briefes, dass Paulus von den Lehren der Errettung so durchtränkt ist, dass er diese herrliche Errettung sogar seinen Verfolgern wünscht, die ihn gesteinigt haben. Sein Gebet und Flehen war, dass sie errettet werden. Anstatt sie zu verfluchen, wünscht er sich, an ihrer Stelle verflucht zu sein. Er wurde von den Juden gesteinigt, ging dann nach seiner Gewohnheit in der nächsten Stadt wieder in die Synagoge, um ihnen zu predigen. Ist doch ganz klar, hätte doch jeder von uns auch gemacht, oder? Paulus, er war ein Typ, der in seinem Denken und Wesen vom Evangelium so eingenommen war, dass er all diese Verfolgungen überwinden konnte. Und so liebevoll über seine Verfolger sprechen konnte, wie er es in Römer 9 getan hat. Wer in seinem Wesen so verwandelt ist vom Evangelium wie Paulus, der hat die Kraft dazu, seine Verfolger zu segnen. Und dazu fordert uns Paulus hier auf: Segne deine Verfolger. Weiter im Vers 15: Freut euch mit den Freuenden, weint mit den Weinenden. Ich hätte oft gerne an meinem Kopf einen Freude-Anschalter oder ein Traurigsein-Anschalter. Gibt's leider nicht. Sowohl Freude mit unserem Nächsten als auch das Weinen mit unserem Nächsten funktioniert nur, wenn wir in unserem Herzen mitfühlend sind mit unserem Nächsten. Die Freude unseres Nächsten muss unser Herz in Wallung bringen. Und die Traurigkeit unseres Nächsten muss auch unser Herz traurig machen. Erst dann können wir mit den Weinenden mitweinen. Und wenn du ein kaltes Herz hast für deinen Bruder, dann kannst du diesem Gebot einfach nicht gehorchen. Dann zeigt dir, dass das da innen drin in dir etwas passieren muss. Da muss sich innen drin etwas verändern, damit du diesem Gebot Folge leisten kannst. Erst wenn deine Liebe zu deinem Bruder ungeheuchelt und innig ist, so wie wir es in Vers 9 gelesen haben, dann wirst du dieser Aufforderung folgen können. Und dazu brauchst du ein verwandeltes Wesen. Als Lazarus damals gestorben war zur Zeit Jesu und Jesus zu Maria und Martha kam, da weinte Jesus mit ihnen, obwohl er wusste, Lazarus wird gleich auferstehen. Sein Wesen oder sein Weinen war eine ungeheuchelte Anteilnahme mit dem Leid seiner Freunde, die aus der innigen Liebe zu Maria und Martha entsprungen ist. Und dieses Christusähnliche Wesen benötigen wir, um mit Weinenden mitzuweinen, um mitfühlend zu sein mit unserem Nächsten. Weiter im Vers 16 haben wir wieder zweimal dieses Wort seid und auch zweimal dieses Wörtchen sind, sinnen, spricht wieder unser Denken an. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Kannst du deine Verfolger segnen, wenn du hoch von dir denkst? Kannst du deinen Feind lieben, wenn du dich zu den wichtigen Leuten zählst? Kannst du das tun, wenn du in deinen Augen klug bist? Wenn wir hoch von uns denken und uns für wichtig halten, dann werden wir uns immer über unsere Verfolger erheben wollen. Wir werden sie unterdrücken und es ihnen heimzahlen wollen. Wir verdienen es nicht, dass man so mit uns umgeht. Und genau das entspricht nicht einem verwandelten Wesen. Und damit zeigt uns Paulus hier, dass ein verwandeltes Wesen, welches das Böse überwindet, demütig ist und sich zu den Niedrigen hält. Es ist gleichgesinnt mit den Niedrigen. Wenn eine Person in meinen Augen niedrig ist, dann denke ich, ich bin genauso niedrig wie er. Ich überhebe mich nicht in meinem Denken über meinem Nächsten. Und dieses Denken, dieses demütige Wesen ist nötig, um segnend auf Menschen zu reagieren, die uns Böses wollen. Und dazu kommen wir jetzt weiter im Vers 17, wo Paulus sagt, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wir haben letzte Woche im Vers 9 gesehen, dass wir das Böse verabscheuen sollen. Wir müssen vor dem Bösen wirklich Abscheu und Ekel empfinden. Aber der Trugschluss unserer natürlichen Emotionen ist der, dass wir auf etwas Abscheuliches auch mit einem abscheulichen Verhalten reagieren. Und genau das entspricht nicht einem verwandelten Wesen. Paulus sagt hier im Vers 17, dass wir darauf bedacht sein sollen. Hier haben wir da das Denken. Wir müssen so weit umgedacht haben und darauf bedacht sein, was ehrbar ist vor allen Menschen. Das heißt, du reagierst auf das Böse, welches dir angetan wurde, auf so eine ehrbare Art und Weise, dass Menschen sagen würden, wow, ehrbares Verhalten, so beherrscht, so klarstellend, so überführend, so gewinnend. Gehst du so ehrbar mit dem Bösen um, welches dir angetan wurde? Aber leider sieht es oft so aus, dass wenn uns Böses angetan wird, unser ganzes Inneres in den Verteidigungsmodus wechselt oder in den Angriffsmodus. Und wir feuern auf das Böse mit Bösem zurück. Wenn deine Frau respektlos zu dir ist, dann reagierst du darauf mit Lieblosigkeit und damit seid ihr beide gleich böse. Ihr habt euch beide gleich unehrbar verhalten, was von einem Wesen zeugt, das der Verwandlung bedarf. Mit einem erneuerten Wesen bist du als Mann in der Lage, ein respektvolles Verhalten, ein respektloses Verhalten deiner Frau auf eine taktvolle und liebevolle Art und Weise zu überwinden. Und andersrum genauso. Es geht hier darum, sich durch das Böse, das einem angetan wird, nicht selbst zum Bösen verleiten zu lassen, sondern ehrbar zu reagieren. Das heißt noch nicht, dass wir damit das Böse aus der Welt schaffen, oder Konflikte gelöst sind. Das sagt Paulus uns jetzt weiter im Vers 18, wo er schreibt, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Durch das eben beschriebene Verhalten wird es uns sehr oft möglich sein, mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Ja, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, schreibt Salomo in den Sprüchen. Durch eine sanftmütige Reaktion auf das Böse kann viel Böses abgewendet werden und Frieden geschaffen werden. Und diese Reaktion in einem sanften und stillen Geist auf das Böse, das ist unser Anteil, den wir in einem Konflikt dazu beitragen können, um Frieden zu schaffen. Und das sollen wir immer tun, egal in welchem Konflikt wir uns befinden. Trotzdem sagt uns Paulus hier durch diese Formulierung, wenn möglich. Und diese Formulierung zeigt es, dass es uns nicht immer möglich sein wird, Frieden zu stiften oder Frieden zu schaffen zwischen uns und unserem Nächsten. Das heißt, auch wenn wir auf das Böse in einer ehrbaren Art und Weise reagieren, auf Menschen, die uns so feindlich gesonnen sind, sodass sie uns weiterhin Böses tun, obwohl wir ihnen Gutes tun. Es gibt Konflikte, wo wir alles in unserer Macht Stehende tun, um Menschen zu gewinnen, aber die Gegenseite nicht bereit ist, Frieden zu stiften. Wo vielleicht mutwilliger Hass gegen uns besteht, wie zum Beispiel in einer Verfolgung, wie es hier die Römer erlebten. Aber auch wenn unsere Gegenpartei nicht zum Frieden bereit ist, sagt uns diese Aufforderung hier, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun sollen, um Frieden zu erreichen. Das heißt, der Grund für Unfrieden darf niemals bei uns liegen. Wir suchen Frieden, wir sind vergebungsbereit, wir sind nicht verbittert, wir rächen uns auch nicht, wozu Paulus jetzt im Vers 19 kommt. Er sagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wie ich vorhin im Vers 9 gesagt habe, sollen wir das Böse verabscheuend sein. Er spricht über unsere innere Haltung zum Bösen, er spricht über unsere Wertung des Bösen. Und genau so, wie wir das Böse nicht mit Bösem vergelten sollen, so dürfen wir uns auch nicht rächen für das Böse, das uns angetan wird. Sich zu rächen heißt, gerechte Vergeltung üben zu wollen. Unser Gerechtigkeitssinn verlangt nach Vergeltung, wenn Böses geschieht. Und das ist auch grundsätzlich nicht falsch. Sünde wird einmal gerecht von Gott vergolten werden. Paulus sagt in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, die gerechte Vergeltung für Sünde ist der Tod. Und wenn du wirklich gerecht vergelten möchtest, dann musst du deinen Nächsten töten. Das wäre gerechte Vergeltung. Aber dieser Vers sagt uns, dass wir dazu nicht autorisiert sind. Wir dürfen unserem Nächsten nicht vergelten. Gerechte Vergeltung wäre Tod. Rache und gerechte Vergeltung steht keinem Menschen zu, sondern allein dem Herrn. Und wisst ihr was? Das kann Gott viel besser als wir. Der Hebräerbrief sagt uns, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Sein Zorn ist schrecklich, aber er ist angemessen für das Böse, was Menschen tun. Als die Gläubigen in Rom damals miterlebt haben, wie ihre Brüder ermordet worden sind, da werden sie auf Vergeltung gewartet haben. Und das ist grundsätzlich nicht falsch. Wir lesen in der Offenbarung, wie die verstorbenen Gerechten zum Herrn rufen. Offenbarung 10, Vers 10. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht das Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Die Heiligen, Erlösten im Himmel warten auf gerechte Vergeltung. Und dann zeigt uns die Offenbarung weiter, wie die Zornschalen Gottes über die Erde ausgegossen werden, wie sich Gottes Zorn über die Menschen ergießt. Und nachdem Gott gerechte Vergeltung geübt hat, lesen wir in der Offenbarung Kapitel 19 wieder von dieser Schar im Himmel. Offenbarung 19, Vers 1, nach diesem, also nachdem Gottes Zorn ausgegossen ist, hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach, Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Und zum zweiten Mal sprachen sie Halleluja. Und der Rauch und ihr Rauch stieg auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nachdem Gott Rache und Vergeltung geübt hat, wird Jubel im Himmel sein. Weil alles Unrecht, was den Heiligen angetan wurde, gerecht vergolten wurde. Und das musst du wissen, wenn du heute böses Unrecht erfährst. Du wirst einmal in der Schar der Erlösten stehen und du wirst Halleluja schreien. Weil alles Böse gerecht vergolten ist. Freunde, nur wenn wir diese Hoffnung haben, wenn wir an einen gerechten Gott glauben, der gerechte Vergeltung üben wird, nur dann können wir die Rache und die Vergeltung getrost unserem Herrn überlassen. Ich will vergelten, spricht der Herr, und er wird's tun. Dessen darfst du dir gewiss sein und du darfst die Rache ihm überlassen. Aber du musst dabei eins wissen: Gott ist langsam zum Zorn. Er gibt auch den Menschen, die dir Böses tun, Raum zur Buße. Und da musst du dich einmal fragen: Bist du in deinem Wesen auch so langsam zum Zorn? Bist du in deinem Wesen auch so barmherzig wie Gott? Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Er gibt Saat und Ernte, Frost und Hitze, damit gottlose Menschen leben können. Und Gott erwartet von dir, in deinem Wesen auch so barmherzig zu sein wie Gott selbst. Schau dir den Vers 20 an. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Wenn du einen Feind hast, der dir böses Leid zufügt, dann lebt dieser Feind noch, weil Gott ihm in seiner Güte alles Nötige zum Leben schenkt. Aber deinem Feind ist nicht bewusst, dass er sich in seiner Boshaftigkeit gegen Gott selbst stellt. Er rebelliert in seiner Boshaftigkeit gegen den einen, der ihn am Leben erhält und ihm jeden Tag zu essen gibt. Wenn dein Feind das begreifen würde, dann müsste er sich beschämt vor dem Herrn niederwerfen und umkehren. Aber das sieht er nicht. Und genau das darfst du ihm durch dein Verhalten zeigen. Du sollst an deinem Feind genau das tun, was Gott bereits an ihm tut. Erweise deinem Feind die Langmut und die Barmherzigkeit, die Gott ihm erweist. Dein Feind sieht Gott nicht. Er kennt ihn vielleicht auch nicht. Aber er sieht dich. Und wenn du deinem Feind zu essen und zu trinken gibst, dann machst du ihm bewusst, dass er Gutes mit Bösem vergilt. Und so ein Verhalten überführt uns Menschen. Wenn Menschen, denen wir Böses tun, uns mit Gutem erwidern, dann entblößt das unsere Ungerechtigkeit. Es deckt unsere Schuld auf und wir müssen dann irgendwo hin damit. Es sammelt feurige Kohlen auf unserem Haupt, wie Paulus es hier beschreibt. Und wenn wir so mit unseren Feinden umgehen, dann geben wir ihnen damit Raum zur Buße, so wie Gott den Sündern Raum zur Buße gibt. Gott gibt seinen Feinden und auch deinen Feinden alles Notwendige, alles Lebensnotwendige zum Leben, was sie benötigen, damit sie Raum zur Buße haben. Bist du bereit, deinem Feind das Gleiche zu tun? Bist du bereit, mit deinem Feind so barmherzig umzugehen, wie Gott es mit ihm tut? Wenn du das tust, dann bist du vor deinem Feind ein Abglanz göttlichen Wesens. Und so überwindest du das Böse mit dem Guten. Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wenn Paulus sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, dann heißt das, das Böse möchte uns überwinden. Das Böse provoziert unser Fleisch dazu, Böses mit Bösem zu vergelten. Es provoziert uns dazu, Rache zu üben. Wir haben auf das Böse nicht gottwohlgefällig reagiert. Und wenn das dem Bösen gelingt, dann sind wir vom Bösen überwunden. Und jetzt fordert uns Paulus hier aber dazu auf, das Böse zu überwinden. Und das Böse zu überwinden bedeutet nicht, das Böse auszuschalten oder vom Bösen wegzulaufen. Einen Berg zu überwinden heißt nicht, den Berg platt zu machen oder einen Tunnel durch den Berg zu graben, sodass wir ohne Anstrengung auf ebener Strecke durch den Berg hindurchgehen. Überwinden heißt, darüber zu kommen und nicht irgendwie ohne Anstrengung drumherum zu kommen. Zu überwinden heißt die Steigung des Berges mit all seinen Herausforderungen und Anstrengungen zu erklimmen und zu meistern und hinter sich zu bringen. Und auf diesen Text angewendet bedeutet das, auf das Böse, das uns begegnet, geistlich und gottwohlgefällig zu reagieren, ohne sich dabei zu versündigen. Ohne Rache, ohne Böses mit Bösem zu vergelten, indem ich meinem Feind zu essen und zu trinken gebe, obwohl er es nicht verdient hat. Indem ich die segne, die mich fluchen oder die mich verfolgen, das bedeutet, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Und das ist möglich. Ich komme zum Schluss. Wenn du im Kampf mit dem Bösen stehst und du dich konkret fragst, woher bekomme ich diese Kraft auf dieses Leid, welches mir angetan wurde, so zu reagieren? Vielleicht siehst du deinen Feind in deinem Ehepartner, vielleicht dein Nachbar, dein Ausbilder, was weiß ich, wer immer so unser Leben uns schwer machen kann. Vielleicht kämpfst du mit einer Versuchung deines Fleisches. Wir haben aus den vorangegangenen Versen gesehen, was das Gute ist, durch das wir das Böse überwinden. Und dieses Gute in uns, das ist ein verwandeltes Wesen, welches die Kraft hat, selbst das Böse zu überwinden. Es ist das Wesen Jesu Christi in uns, das uns zu Überwindern macht. Und wenn du das Böse nicht überwinden kannst, dann liegt es daran, dass dein Wesen in gewissen Bereichen noch nicht verwandelt ist. Und diese Verwandlung deines Wesens geschieht durch die Erneuerung deines Denkens in der Gemeinde. Wenn dir also die Kraft zu überwinden fehlt, dann müssen wir gemeinsam an dein Wesen ran. Und die Verwandlung dieses Wesens ist der Auftrag der Gemeinde, wie wir es in den Versen 3 bis 8 gesehen haben. Dass Gott einem jeden Einzelnen eine Gnadengabe gegeben hat und er fordert die Römer dazu auf, gebrauche diese Gabe. Also lass bitte deine Geschwister in dein Leben hineinreden und dein Denken zu korrigieren, Herr. Aber sei dir bitte von vornherein bewusst, deine Geschwister, die können das Böse nicht ausschalten. Die können es nicht abstellen. Sie werden deine Feinde nicht einfach aus dem Weg schaffen. Sie sollen dir auch nicht zeigen, wie du am besten zurückschlagen kannst. Deine Geschwister sollen dir helfen, dein Denken zu erneuern, damit dein Wesen verwandelt wird und du zum Überwinder wirst. Erlaube bitte also deinen Geschwistern, dein Denken zu korrigieren. Durch eine Lehre, durch eine Ermahnung, durch eine Ermutigung in der Bedrängnis auszuharren, wie auch immer das aussehen mag. Dadurch werden wir zu Überwindern. Ich hatte zu Anfang der Predigt aus Römer 8 zitiert, in der uns ein kleiner Einblick gegeben wird in die Situation der Christen von damals. Ich möchte diese Verse noch einmal vorlesen und einen Vers weiterlesen bis Vers 37. Römer 8 ab Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Und jetzt kommt's. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Paulus ist selbst ein Überwinder des Bösen gewesen, wie wir es in seinem Vorbild gesehen haben. Und hier im Vers 37 schließt er sich und alle Christen in Rom, die unter dieser Verfolgung litten, in diesem Wir mit ein und sagt, wir sind mehr als Überwinder in dieser heftigen Verfolgung. Andere Übersetzungen sagen, in diesem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich denke, ich darf sagen, dass das Böse, welches wir heute erleben, geringer ist als das, was Paulus oder die Christen in Rom erlebten. Wenn Paulus uns hier aber sagt, dass Christen in so einer Verfolgung bei weitem überwinden, wie viel mehr dürfen wir die Hoffnung haben, das Böse zu überwinden, welches uns heute begegnet? Freunde, Gott stellt keine unmöglichen Erwartungen an uns. Das Böse mit Gutem zu überwinden ist nicht menschlich, das ist klar. Es ist göttlich. Aber unser Gott, er stellt uns durch ein verwandeltes Wesen die Kraft bereit, zu solchen Überwindern zu werden. Amen. Wir singen jetzt.